Auch ich bete noch einmal mit uns vor der Predigt. Herr Jesus Christus, ich lobe und ich preise dich und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bist, der du bist, der Auferstandene, der jetzt hier mitten unter uns ist. Danke, dass du wirken wirst durch deinen Heiligen Geist, weil du es verheißen und zugesagt hast. Und was du zusagst, das hältst du gewiss. Und so danke ich dir, dass du wirklich wehen wirst durch diese Reihen hier, durch diesen Saal hier zu deiner Ehre. Ich danke dir, dass du Ohren und Herzen öffnen wirst. Und ich will mich dir zur Verfügung stellen als dein Werkzeug in deiner Hand. Mehr will ich nicht sein und ich bitte dich, dass du meine Lippen und mein Herz reinigst und mich gebrauchst und mir deine Worte in meinen Mund legst, dass du mich mit deiner Vollmacht ausstattest, dass dein Name geheiligt und groß gemacht wird. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Lobpreis und Ehre sei dir. Amen. Ich vermute, dass die meisten von uns hier sich wünschen würden, einmal eine richtig große Evangelisationsveranstaltung hier in dieser Stadt, in Waldkraiburg, erleben zu dürfen, wo Zehntausende zusammenströmen, unter dem Wort Gottes, unter dem Evangelium zusammenkommen, um von Jesus Christus, dem Erlöser, dem Retter, zu hören, der am Kreuz auf Golgatha sein Blut vergossen hat, um uns zu erlösen, der auferstanden ist, um uns ewiges Leben zu schenken. Es gibt durchaus einige Plätze in dieser Stadt, wo das möglich wäre. Vor dem Rathaus, auf dem Platz, auf dieser Fläche dort, auf den Stufen, im Stadtpark. Wie schön wäre das, nicht wahr? Was für ein Wunder wäre das? Werden wir es erleben? Der Herr möge es schenken. Und ich glaube, es ist möglich. Allerdings ist es mittlerweile in diesem Land so, dass evangelistische Großveranstaltungen eher die Seltenheit sind. Sie kommen kaum noch vor, dass 10.000 Menschen oder gar Zehntausende Menschen an einem Ort zusammenkommen, sich unter dem Evangelium Jesu Christi versammeln. Das erleben wir praktisch nicht mehr in diesem Land. Selbst erfahrene Theologen meinen den Grund dafür zu kennen. Sie sagen, die Menschen seien solcher Veranstaltungen müde. Dass das schlichtweg Unsinn ist, lässt sich schon daran zeigen, dass die Menschen durchaus zu Großveranstaltungen laufen. Rockkonzerte, Comedians, die das Berliner Olympiastadion an 7 Tagen hintereinander füllen können, Opern. Oh, die Menschen sind solcher Großveranstaltungen ganz und gar nicht müde. Woran liegt es also, dass wir sie mit dem Evangelium Jesu Christi nicht mehr erreichen können? Liegt es an der Form? Liegt es am Inhalt? Ich meine, dass uns die Apostelgeschichte den allerersten Grund nennt. Und dieser Grund heißt vernachlässigtes Gebet. Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, gleich im ersten Kapitel, kurz nach der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus, da lesen wir in Vers 14, hier steht geschrieben: Diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Als unser Herr Jesus Christus in den Himmel aufgefahren war, da ziehen sich die Jünger nicht resigniert zurück. Sie sagen nicht, ach, jetzt ist unser Herr weg, wann er wiederkommt, wissen wir nicht, jetzt können wir in den Tag hineinleben. Nein, sie halten einmütig fest am Gebet. Und ich glaube, sie haben ihre Gebetsanstrengungen noch intensiviert. Ich habe mir das bildlich vorgestellt und tue es gerade wieder, wie sie auf ihren Knien lagen und ihren Herrn baten, seine Verheißungen und Zusagen wahrzumachen. Und was erleben sie? Nur wenige Wochen später, nach einer intensiven Zeit des Gebets, dass Tausende zusammenströmen, nachdem der Herr seinen Heiligen Geist ausgegossen hat über den Jüngern. Und Tausende hören das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus in absoluter Klarheit. Hier wird nichts weggelassen, hier wird nichts verdreht, hier wird nichts geleugnet. Die Menschen hören und wir lesen, dass es 3.000 durchs Herz ging. An einem einzigen Tag. 3.000 werden getroffen und berührt durch den Heiligen Geist und sie wissen, ich bin schuldig vor dem lebendigen Gott. Aber ich darf umkehren. Er hat alles getan für mich. 3.000 an einem Tag. Und ein weiterer Satz in Apostelgeschichte 2, Vers 47. Sie lobten Gott und sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es hört also nicht auf an Pfingsten, es geht weiter Tag für Tag. Tag für Tag für Tag werden Menschen errettet. Wieder der Vergleich in unsere heutige Zeit. In unserem Land erleben wir das leider nicht. Dass Tag für Tag Menschen errettet werden und der Gemeinde hinzugefügt, das wird eher weniger. Eher trifft das Gegenteil zu. Die Menschen laufen scharenweise weg und das müssen wir nicht leugnen. Wir müssen das nicht beschönigen. Die Zahlen sprechen für sich. Und wenn es so weitergeht, wird es die großen Kirchen in wenigen Jahrzehnten nicht mehr geben. Die Menschen laufen weg. Auch in den Freikirchen. Sie wollen mit Gott und mit dem Glauben nicht mehr viel zu tun haben. Spannend ist, wie es in der Apostelgeschichte weitergeht. Ich sage uns zuerst das. Als die Gemeinde Tag für Tag wächst und tausende Menschen hinzukommen, da setzt die Verfolgung ein. Erst Wohlwollen, ihr habt es gehört, aber ab Kapitel 3 und 4 Verfolgung. Petrus und Johannes, sie gehen auf die Straßen und in den Tempel, sie predigen das Wort und die Eifersucht regt sich. Von außen tritt die Verfolgung an die Gemeinde Jesu heran. In Kapitel 4, da lesen wir, während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer, wie verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Unerschrocken predigen sie, aber die Gruppe der Sadduzäer, sie wird neidisch, sie wollen nicht, dass diese Christen, diese Nachfolger Jesu weiter wachsen und weiteren Zulauf bekommen. Und diese jüdische Gruppierung, sie leugnete die Auferstehung. Eine leibhaftige Auferstehung der Menschen wurde von den Sadduzäern geleugnet, im Gegensatz zu den Pharisäern. Und als die Sadduzäer mitbekommen, dass Petrus und Johannes das Evangelium und die Auferstehung Jesu verkündigen, da werden die beiden Jünger, die beiden Apostel angezeigt und gefangen gesetzt. Dieser erste Angriff kommt von außen. Aber nicht einmal zwei Jahrzehnte nach der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus geschieht derselbe Angriff von innen. Im ersten Korintherbrief spricht der Apostel Paulus das an. Manche Mitglieder der dortigen Gemeinde verkündigten doch tatsächlich, dass es keine leibhaftige Auferstehung gäbe. Dass Jesus nie leibhaftig auferstanden sei, sondern maximal in unseren Gedanken weiterlebe, so wie ein verstorbener Angehöriger. Was für ein schwacher Trost. Nicht wahr? Das bringt einem am Ende überhaupt nichts. Oder Jesus sei in unsere Verkündigung hinein auferstanden, überall da, wo wir über ihn sprechen. Da lebt er weiter, was für ein schwacher Trost. Und der Apostel Paulus, er wendet sich sofort dagegen. Er weiß, diese Irrlehre muss sofort bekämpft werden. Das ist also keine Erfindung der Neuzeit. Das ist nicht erst im 18. Jahrhundert mit der Aufklärung aufgekommen. Das ist nicht erst im vergangenen Jahrhundert hier durch die liberale deutsche evangelische Theologie aufgekommen. Nein, nein. Das gibt es seit dem ersten Jahrhundert nach Christus, dass die leibhaftige Auferstehung unseres Herrn geleugnet wird. Spannend ist, dieser Angriff schadet der Gemeinde nicht. In Kapitel 4, Vers 4 heißt es aber, viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geht immer weiter. In kürzester Zeit werden aus 3000 5000. Hier steht der Begriff Männer. Es kann auch Menschen heißen. Es können also jetzt 5000 insgesamt gewesen sein, Männer und Frauen. Es kann aber durchaus auch wörtlich verstanden werden. Dann dürften wir uns noch überlegen, wie viele Frauen wollen wir hinzurechnen? 2000, 3000, 5000, 10.000? Das wäre aber spekulativ. Fakt ist jedenfalls, die Gemeinde, sie wächst und wächst und wächst und keine Verfolgung kann ihr etwas anhaben. Und das erleben wir übrigens auch außerhalb der westlichen Welt. Gerade da, wo die Gemeinde Jesu Christi am stärksten verfolgt wird, da wächst sie am intensivsten. Und ich finde das eine spannende Beobachtung. Und ein provokanter Gedanke, der schoss mir in den Kopf und ich glaube, der war vom Heiligen Geist. Ich glaube, wir hätten es nötig, hier in diesem Land verfolgt zu werden. Oh, ich glaube, wir hätten es so nötig, dass sich hier die Spreu vom Weizen trennt. Ich glaube, wir hätten es nötig, dass wir wieder merken würden, wie satt und zufrieden und selbstgerecht wir geworden sind in einem Land mit Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit, wo wir uns hinter anderen verstecken können und unsere Geschwister, sie leiden willig für ihren Herrn Jesus Christus und sie erleben Wunder um Wunder um Wunder, mitten in der Verfolgung, mitten in Gefangenschaft. Und ich frage mich, wollen wir das auch? Oh, ich sehne mich danach. Die Verfolgung wächst. Von außen zunächst, dann von innen. Aber die Probleme, auch innerhalb der Gemeinde, sie nehmen zu. Und wir wechseln jetzt in Apostelgeschichte 6. Und ich lese uns zunächst Vers 1. Auch hier wieder. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Auch hier steht wieder geschrieben, die Gemeinde wächst. Sie nimmt immer weiter zu. Aber damit steigen auch die Probleme. Und ein erstes innerhalb der Gemeinde wird uns hier in Kapitel 6 berichtet. Manche der Witwen werden bei der täglichen Versorgung übersehen. Und bei tausenden Mitgliedern der Gemeinde, da gab es nicht nur einige wenige Witwen. Ich habe mir vorgestellt, wenn das nur 2 oder 5 oder 12 gewesen wären, dann hätte man sie vermutlich kaum übersehen. Es müssen also sehr viel mehr gewesen sein, dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist. Die Strukturen waren offensichtlich auch noch nicht derart ausgebildet, dass man das hätte gewährleisten können. Und so kommt es zur Eifersucht innerhalb der Gemeinde, zu Ärger. Sie murren, die griechischsprachigen Juden, sie murren gegen die hebräischen. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Wie genau den Aposteln diese Problematik zu Ohren kommt, erfahren wir nicht. Waren sie sensibel genug, dass sie dieses Problem selbst erkannt haben? Oder ist es ihnen zugetragen worden? Steht nicht geschrieben. Es scheint nicht relevant zu sein. Was relevant ist, und das finde ich so faszinierend, die Apostel schieben das Problem nicht einfach weg. Sie sagen nicht, das sei jetzt nicht so wichtig, sondern sie gehen es gleich an. Allerdings nicht, indem sie sich erst entschuldigen und sagen, oh, es tut uns leid. Wir armen Menschlein, wir haben da einen groben Fehler gemacht. Nein. Sie tun es, indem sie erst einmal die Prioritäten in Bezug auf ihren eigenen Dienst vor der gesamten Gemeinde klarstellen. Und dieser Dienst lautet, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Spannend. Kein Wort der Entschuldigung, denn die Apostel wissen, Moment einmal, so recht ihr haben mögt, und wir werden darauf gleich zurückkommen, das ist nicht unser Dienst. Unser Dienst, zu dem wir beauftragt und befähigt und begabt und bevollmächtigt worden sind durch unseren Herrn Jesus Christus und den Heiligen Geist, der in uns lebt, ist die Verkündigung des Wortes Gottes und sonst nichts. Stark, dass die Apostel sich das trauen, vor der ganzen Gemeinde zu sagen, das ist unsere Verantwortung. Und den Rest, den müssen wir klären. Sie schmälern allerdings nicht diese diakonische Tätigkeit der Versorgung der Witwen, und das hören wir jetzt. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wie schön. Sie sehen durchaus diese Not. Sie sehen das Versäumnis. Und sie wollen es aus der Welt schaffen. Und dazu sagen sie der gesamten Gemeinde, wählt 7 begabte Brüder unter euch, voll Heiligen Geistes und voll Weisheit. Hier sehen wir übrigens, dass nicht jeder diesen Dienst tun soll und offensichtlich auch nicht tun kann. Es sollen Männer voll Heiligen Geistes und Weisheit sein, die diesen Dienst ausrichten sollen. Warum gerade 7, das sagt die Bibel nicht. Manche behaupten, das liege daran, dass es 7 Vorsteher der jüdischen Synagoge gegeben habe. Ich weiß nicht, ob das zutrifft und ob das stimmt. Ich kann das nicht mehr überprüfen. Andere sagen, es orientiere sich an den Wochentagen, so konnten sich diese Männer die einzelnen Tage aufteilen und effektiver leiten. Eine plausible Möglichkeit. Es steht nicht geschrieben, wir können es auch offen lassen. Es tut im Grunde ja nichts zur Sache. Fakt ist, dieser wichtige und wertvolle Dienst innerhalb der Gemeinde, er wird jetzt geregelt und er bekommt Strukturen. Es steht ja auch nicht da, wie die 7 Männer das dann regeln. Ob sie sich weitere ehrenamtliche Helfer dazu holen oder ob sie selbst jeden Tag einkaufen gehen und dann für die Witwen kochen, wir wissen es nicht. Aber wir hören keinen Ton mehr im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte, also dürfen wir annehmen, es hat wunderbar funktioniert. Die Apostel begegnen diesem Problem auf der Stelle. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Noch einmal die Bekräftigung. Und ihr Lieben, das nennt man Arbeitsteilung. Ich finde das so faszinierend. Die Bibel spricht ganz klar davon. Manchmal, da wünscht sich eine Gemeinde einen Pastor, der alles kann und alles tut. Und ich sage uns, den gibt es nicht. Auch ich bin es nicht. Ich bin nah dran. Nein, Spaß beiseite. Nein, einen solchen Pastor gibt es nicht. Es gibt ihn nicht. Und auch keinen Ältesten, der alles kann. Und das Schöne ist, und das darf uns alle entlasten, den soll es auch gar nicht geben. Denn die Bibel sagt, es gibt begabte Geschwister und wir können und sollen uns die Arbeiten teilen. Und der Hauptdienst der Apostel ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Und hier wird noch dazugefügt das Gebet. Das ist übrigens kein belangloser Nachsatz, das wir einfach unter den Tisch fallen lassen sollten. Nein, ich glaube, das ist ganz wesentlich. Und wieder kommen wir zurück zu meinem Eingangsgedanken. Wie oft wird das Gebet vernachlässigt? Und ich zeige hier mit dem Finger auf niemanden außer auf mich selbst. Denn ich bin der Erste, der das Gebet vernachlässigt. Immer und immer und immer wieder. Und vielleicht geht es dir auch so. Und dabei sollte das Wichtigste sein. Und offensichtlich gerade für die Hauptamtlichen, die in der Verkündigung des Wortes Gottes bevollmächtigt sind. Und dann habe ich mich gefragt, wie spannend wäre das, wenn eine Gemeinde es akzeptieren würde, dass ihr Pastor nichts anderes tut, als zu verkündigen und zu beten. Und ich glaube, eine große Mehrheit, das ist nur ein Gefühl, würde sofort dagegen protestieren und sagen, naja, für Gebet bezahlt zu werden, das wäre ja lächerlich. Ich weiß nicht, ob der Gedanke so lächerlich ist, denn ich glaube, dass durch das Gebet und die Nähe zum Herrn, das Hören auf ihn, so viel mehr Frucht entstehen kann, als durch Aktivität, die wir uns einreden, tun zu müssen. Nur ein Impuls. Die Apostel sagen es ganz klar, unser Dienst ist Gebet und der Dienst der Verkündigung des Evangeliums. An dieser Stelle ein Dankeschön an unsere Gemeindeleitung, die mich nämlich sehr freisetzt zu diesem Dienst der Verkündigung und zum Lesen und Forschen in der Schrift und darüber nachdenken und beten und mir viele Aufgaben organisatorischer Art abnimmt. Das heißt nicht, dass ich gar nichts anderes tue. Aber ich danke der Gemeindeleitung an dieser Stelle auch. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Ich bin froh, dass ich mich nicht verlesen habe. Statt Parmenas habe ich oft schon Parmesan gelesen, aber hier steht tatsächlich Parmenas. Ja. Der Herr sei gepriesen, ich habe es geschafft, richtig zu lesen. Sieben Männer werden auserwählt, sie sind schnell gefunden. Ich habe mich kurz gefragt, wie muss das zugegangen sein, wenn hier tausende Gemeindemitglieder waren bei dieser Versammlung? Könnte ja auch ziemlich lang gedauert haben, je nachdem, wer sich dann alles zu Wort gemeldet hat und wie lang die Beiträge waren. Aber offensichtlich finden sie eine Einigung. Sieben Männer werden auserwählt voll Heiligen Geistes und voll Weisheit. Und sie werden eingesegnet vor der ganzen Gemeinde. Wie wichtig ist das? Menschen die Hand aufzulegen, für sie zu beten und sie für einen Dienst auszusenden und zu segnen. Die Apostel sind uns Vorbild. Ich finde das ganz toll. Und an dieser Stelle verbinde ich zunächst einmal diesen Text mit uns heute. Und ich bitte uns, dass wir uns einmal fragen, wieder einmal könnte man sagen, wo sind Begabungen in unserer Gemeinde? Ich bin überzeugt, hier schlummern so viele Talente, so viel Energie, so viel Kraft, die noch nicht für unseren Herrn Jesus Christus eingesetzt wird. Ich bin überzeugt, jeder von uns kann und soll und darf einen Dienst tun in der Gemeinde, der auch Auswirkungen haben wird auf die Menschen außerhalb der Gemeinde. Und so bitte ich dich, prüf dich einmal selbst. Vielleicht noch heute Nachmittag oder in den nächsten Tagen, bring das vor den lebendigen Gott. Bitte ihn, durch die Weisheit seines Geistes dir zu zeigen, wo kann ich mich einbringen? Wo sind vielleicht Dienste, die bisher übersehen worden sind? Und dann darfst du so handeln wie die griechischsprachigen jüdischen Christen. Du darfst gerne auch auf mich zukommen oder uns als Gemeindeleitung. Lasst uns so vorgehen wie die erste Gemeinde in Jerusalem, dass wir Probleme bei der Wurzel packen und sie sofort ausreißen. Und dass wir es so machen wie die ersten Christen und Nachfolger Jesu und dann den Segen Gottes erleben. Es geht immer weiter. Auch hier der letzte Satz. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Wenn Probleme innerhalb einer Gemeinde erkannt und angesprochen und aus der Welt geschafft werden, dann gibt es keinen Hinderungsgrund für das Wort Gottes. Wenn Probleme im Unterbewussten einer Gemeinde schlummern und Menschen sich nicht trauen, Dinge auf den Tisch zu legen, dann bröckelt es. Nicht am ersten Tag, nicht am zweiten, nicht nach einer Woche, nicht nach einem Monat, aber nach und nach und nach. Und so bitte ich uns um diese zwei Dinge. Erstens, wenn euch Probleme in der Gemeinde auffallen, Dinge, die übersehen worden sind, nicht einmal aus Böswilligkeit, aber es kann ja sein, wir alle sind nur Menschen, dann sprecht das mutig an. Nicht über Dritte, tut es persönlich. Jeder hat das Recht dazu und keinem wird der Kopf abgerissen. Aber tun wir es zur Ehre unseres Herrn. Und prüfen wir uns auch, wo können wir Dienste tun? Wo haben wir noch Kapazitäten? Diese Versorgung der Witwen finde ich wunderbar. Heute ist das ja nicht mehr so dringend nötig wie damals. Damals waren Witwen, die noch dazu keine Kinder mehr hatten oder keine Familienangehörigen, einfach auf sich alleine gestellt. Da war das sehr dringend. Aber es gibt auch heute dringende Anliegen, nicht wahr? In dieser Stadt, in der Region, vor unseren Augen. Wo können wir Menschen Gutes tun? Und wo kann dieser Dienst innerhalb der Gemeinde beginnen? Prüf das einmal. Und scheu dich auch nicht, dich selbst vielleicht ins Spiel zu bringen. Ich weiß, wir sehen das nicht so gerne. Wenn jemand kommt und sagt, ich sehe mich für diesen oder jenen Dienst begabt, dann unterstellen wir ihm immer sofort Arroganz oder Überheblichkeit. Wie traurig ist das? Es kann doch sein, dass der Herr Jesus wirklich gesagt hat, ich rüste dich aus für diesen Dienst. Und dann ist es doch gut und wertvoll, wenn diese Person sich auch traut, das anzusprechen. Natürlich muss sich das bewähren, natürlich muss sich das zeigen im weiteren Verlauf. Aber soll ich mich zurückhalten, wenn ich den Eindruck gewonnen habe, es sei so? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Alles soll zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus dienen. Hier in der Apostelgeschichte erleben wir es. Die Gemeinde wächst und wächst und wächst und nichts und niemand kann das aufhalten. Es wird immer wieder versucht, auch in der Folge, und die Gemeinde wächst trotzdem. Und sogar viele Priester werden dem Glauben gehorsam. Die jüdischen Priester, sie hören von Jesus und je mehr sie hören und je mehr sie verstehen und selber forschen, desto mehr fällt es ihnen ins Herz und irgendwann sagen sie, oh, das ist die Wahrheit. Auch wieder dachte ich an eine Parallele heute. Heute gibt es immer mehr Priester und Pfarrer in diesem Land, die gar nicht mehr glauben. Und sie tun diesen Dienst und stehen auf den Kanzeln ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus, ohne umgekehrt zu sein zu Jesus. Und wie traurig ist das, wenn wir nicht wiedergeboren sind und trotzdem das Wort Gottes verkündigen. Aber das gibt es. Aber dieses Wort hier, es macht mir Mut. Keiner ist verloren und keiner wird aufgegeben von unserem Herrn Jesus Christus. Nicht einmal die einst so verbohrten jüdischen Priester, die glaubten, alles besser zu wissen und richtig erkannt zu haben. Oh, der Heilige Geist, der wirkt mächtig. Und er kann es bis heute tun. Und ich finde, es ist ein Privileg, dass wir alle dabei mithelfen dürfen. In unterschiedlichen Diensten, mit unterschiedlichen Begabungen. Noch einmal, keiner muss alles können. Aber jeder von uns kann etwas, das kein anderer leisten kann. Und so ergänzen wir uns in einem Leib Jesu Christi. Zum Wohle der Menschen und immer nur zu seiner Ehre. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus dafür, in seinem Jesu Namen. Amen.